Achtung, Achtung, Bewohner des Wastelands, aufgepasst und hergehört. Aktiviert die Streaming-App eurer Pip-Boys, denn es ist mal wieder Zeit für eine neue Folge des postapokalyptischen Podcasts der Superlative. Die Mikrofonmutanten Lukas und Philipp geben sich nur für euch dem filmischen Fallout hin.
Korrekt. Wir analysieren hier und heute, ob die neue Serie der Brotherhood of Prime ihrer famosen Vorlage gerecht wird oder ob mal wieder nuklearer Nonsens hingerotzt wurde.
Stolpert der Versandgigant in die Fanservice-Falle? Überzeugt die Dramaturgie auch Ödland-Debütanten? Und wie kommt die Nase an die Stirn?
Die Antworten auf diese und viele andere höchst explosive Fragen kommen natürlich wie immer aus unserem strahlungsfreien Studiobunker direkt in eure ghoulisch vergammelten Wohnzimmer.
Denn eines steht fest: Screenshots, Screenshots bleibt immer gleich.
Screenshots, der Podcast rund um Filme, Serien und Games.
Mit allem, was die Augen eckig macht und die Daumen bluten lässt. Herzlich willkommen bei Screenshots, wo sich alles heute rund um Fallout auf Amazon Prime Video dreht. Bevor wir aber die Kritikerbombe zünden, lasst doch einfach mal ein Abo da, teilt uns mit euren Freunden, Feinden und anderen Vault-Insassen und folgt uns auf Instagram @screen_shots_podcast, um immer up to date zu bleiben und uns euer Feedback dazulassen. Bis dahin erstmal vielen Dank und nun viel Spaß beim Lauschen unserer Fallout-Kritik.
Genau, Fallout. Da hätten wir die nächste Videospiel-Adaption nach The Last of Us. Sind die ziemlich en vogue und werden auch immer besser, beziehungsweise sind richtig gut. Das ist schön für uns Gamer und auch schön für die da draußen, die die Spiele nicht kennen. Du kamst auf mich zu und ich hatte überhaupt nichts davon mitbekommen, dass eine Fallout-Adaption ansteht auf Amazon Prime und hat's mir dann mal den Trailer geschickt. Ich meine, irgendwie vor so ein, zwei Monaten oder so war das. Ja. Und der hat mich schon recht abgeholt. Der sah gar nicht schlecht aus. Und hat gesagt, ja, lass uns das doch mal besprechen. Du bist großer Fan der Spiele. Und das haben wir jetzt natürlich gemacht. Die Serie ist ja auch in aller Munde. Dann wurde sie vorgezogen, glaube ich. Sie sollte ursprünglich, sollte die Ende April kommen, glaube ich. Kann das sein?
Die wurde, glaube ich, in den USA deutlich vorgezogen, bei uns ein bisschen. Und man hatte ja am Anfang so ein bisschen auch ein leicht ungutes Gefühl.
Totale Skepsis, ja.
Wegen der Veröffentlichungspolitik, dass halt alles auf einmal kommt, ist jetzt für Amazon Prime Video nicht ganz ungewöhnlich. Netflix macht das ja auch öfter mal. Aber bei so einem Ding hätte man gedacht, dass das so ein wöchentlicher Rhythmus wird.
Genau, ich habe dann direkt zu dir gesagt, das hat schon Geschmäckle. Ich habe dann ein ganz schlechtes Gefühl, dass sie der Serie nicht vertrauen und die jetzt da quasi so hindumpen auf Prime. Ja. Weil hätten sie die Folgen wöchentlich rausgebracht, wäre, glaube ich, der Erfolg noch stärker. Das behaupte ich jetzt einfach mal.
Wobei das Ding ja eigentlich schon, also ich meine, der ist ja bei Amazon beim Streaming auf Platz 1 und geht gerade ziemlich durch die Decke, also auch zumindest was so Nachrichten und sowas angeht. Also man liest sehr, sehr viel. Man hat ständig das irgendwo in irgendwelchen Feeds, in irgendwelchen Suchen. Also das ist auf jeden Fall gerade ein Thema.
Ja, lass uns doch mal ein bisschen Kontext reinbringen. Fallout basiert ja auf der Videospielreihe. Ich bin da selber nicht so drin. Ich kann zu mir nur sagen, ich habe damals nach The Witcher 3, als ich das durchgezockt hatte, habe ich ein neues Spiel gesucht und dann kam, ich glaube Ende des Jahres 2015 kam Fallout 4 raus. Ich hatte bei einem Kumpel mal Fallout New Vegas mal zugeguckt und das sah irgendwie von dem Setting ganz witzig aus, habe mir dann Fallout 4 gegönnt, da hatte mich auch drauf gefreut. Den Einstieg gespielt, der war noch recht stimmig und hab dann, und das kommt wirklich sehr selten vor, weil ich aus Prinzip die Spiele, die ich bezahle, auch immer eigentlich zu Ende spielen möchte, dann nach 4-5 Stunden aufgehört, weil mich das nicht von der Welt, aber vom Gameplay 0,0 abgeholt hat. Also das war sowas von steif und sperrig und undynamisch. Ja, total schade. Das ist so meine Fallout-Historie und da habe ich dann aufgehört und das nie wieder verfolgt.
Ja. Also ich bin einer dieser Fallout-Fans, einer dieser verpönten Fallout-Fans, die bei Teil 3 eingestiegen sind. Ich habe Teil 2 mal so ganz, ganz bisschen angespielt vor ewigen Zeiten. Bin aber bei Teil 3 dann wieder dazugekommen und war komplett weggeblasen von der ganzen Sache. Weil das ist eines dieser Spiele, das hat man ja hin und wieder, so Spiele, wo man denkt beim Spielen so, boah, das ist jetzt so ein Gefühl, das habe ich jetzt so das erste Mal. Sowas habe ich noch nicht gespielt, sowas habe ich noch nicht in der Form gesehen. Und dieses Worldbuilding, was Fallout 3 gemacht hat und vor allem diese Missionsvielfalt oder die unterschiedlichen Arten, wie man da an Missionen rangeht. Da hast du ja bei einigen Missionen wirklich viele verschiedene Wege, was auch mit dem Karma-System zusammenhängt, also gut, böse, neutral sozusagen zu handeln. Das war schon ganz schön spannend und ich fand diese Welt auch sofort wirklich, wirklich großartig, dieses Wasteland mit den vereinzelten Punkten, wo immer dann Städte sind, wo was passiert. Das ganze Story-Konzept war super und das war auch eines der ersten Spiele, Fallout 3, was ich damals auf der Xbox 360 so komplett durchgespielt habe. Also wirklich mit allen Achievements und ich glaube 3 Varianten habe ich mal durchgespielt, weil es unterschiedliche Enden gibt, gut, böse und so weiter.
Da hattest du noch Zeit.
Da hatte ich damals noch Zeit für sowas. Und das hat mich so, also es hat irgendwas bei mir so komplett, das hat mich total gecatcht, diese ganze Art, diese Welt. Ich fand es auch etwas sperrig am Anfang. Und ich stimme dir auch zu, ich habe auch Teil 4, also New Vegas habe ich nicht ganz durchgespielt, aber das hat mir auch gut gefallen, weil das noch ein bisschen humorvoller war, weil das ist ja so ein schöner Kontrast, was auch die Serie macht, zwischen düsterem postapokalyptischen Setting, Brutalität, aber viel so Humor und Skurrilität. Es ist ja so Satire zum Teil fast schon. Das machen die Spiele auch. Und Teil 4 war mir ein bisschen zu viel des Guten. Ich habe den zwar durchgespielt und er hatte auch ein paar tolle Momente, aber irgendwie war mir das zu viel. Also es gab zu viel zu tun, zu viele. Also man ist da nicht mehr so gut, wie soll ich sagen, so gut durchgekommen wie beim dritten Teil. Der spielte sich irgendwie so angenehm. Man hatte so einen angenehmen Fortschritt und hier hatte ich immer das Gefühl, es geht sehr langsam alles voran. Nichtsdestotrotz würde ich mir natürlich gerade jetzt nach der Serie auf einen fünften Teil sehr freuen, der aber irgendwie in weiter Ferne ist, wenn man Gerüchten glaubt.
Fallout wurde ja damals für Fallout 3 dann von Bethesda aufgekauft, genau. Oder haben die IP übernommen? Wie hieß der Publisher vorher von Fallout 1 und 2?
Oh Gott.
Das waren so Point-and-Click-Spiele waren das,
ja,
oder?
Ja, so isometrische Strategie, RPGs.
Genau, und Fallout 3, also als Bethesda das dann übernommen hat, wurde es dann zum First-Person-Shooter. Und Bethesda ist ja jetzt vor kurzem, haben bestimmt auch ein paar Leute mitbekommen, aufgekauft worden von Microsoft, ich glaube für 7,5 Milliarden. Und ja. Die stecken ja auch hinter der Elder Scrolls-Reihe, der Rollenspielreihe, die sehr populär ist. Und haben noch einige andere IPs. Nennen sie ihr eigen, dann, das habe ich zumindest mitbekommen durch die ganzen Memes von Todd Howard, das ist ja der Creative Director, kann man das so sagen, von für die Fallout-Spiele oder auch also generell von Bethesda. Bei Fallout 76 wurde so Versprechen auf, ich weiß jetzt nicht mehr, welche Con das war, gemacht hat. Und Fallout 76 war ja ein reinstes Bugfest, das muss ja wohl extrem kacke gewesen sein.
Das habe ich auch gar nicht angefasst. Das hat bei mir gar nichts hervorgerufen.
Auch.
Ja, nee, das ist nicht meins.
Ja. Ja, das ist so als Kontext zu der Videospielreihe.
Ja, das war übrigens auch das, was ich eben meinte. Ne? Also die echten Fallout-Fans, bei denen ist ja der dritte Teil so ein bisschen verpönt, weil er halt eben sich so dem Mainstream, sagt man dann, angeschlossen hat. Ein Shooter, ein reiner geworden ist. Aber ich finde, der ist großartig, der ist grafisch inzwischen altbacken, aber den kann man zumindest vom Gameplay und der Story und Design immer noch spielen.
Ja.
Und ich habe gelesen, dass, ich weiß nicht mehr, wie viel Prozent es waren, aber dass irgendwie Teil 3 und Teil 4 wieder ein super krass nach der Serie jetzt so einen Sprung der Spielerschaft gemacht haben, ne, um irgendwie 4.000%
oder
so. Fallout
4, 7.500% irgendwie aktuell, ja. 140.000 Spieler auf Steam. Das ist schon Ja, das spricht, glaube ich, schon Bände, wie erfolgreich die Serie jetzt ist. Und man kann ja schon vorgreifen, vor ein paar Tagen wurde revealed, dass eine zweite Staffel bestätigt wurde von Prime. Das verwundert jetzt natürlich überhaupt nicht.
Nein.
Und ich finde es auch sehr gut, dass eine zweite produziert wird.
Ja.
Dann lass uns mal kurz so die Hintergrundfakten der Serie besprechen, denn die Serie hat ja auch ein prominentes Showrunner-Duo, muss man ja schon sagen. Es sind nämlich Jonathan Nolan, also der Bruder von Christopher Nolan, und seine Frau Lisa Joy. Mit der hat er nämlich auch schon die anfangs geniale und dann später etwas abflachende Serie Westworld auf HBO produziert. Und zuletzt hat er dann jetzt auch schon für Prime die Serie Peripherie produziert mit Lisa Joy. Da habe ich, glaube, 2 oder 3 Episoden geschaut. War gar nicht so schlecht, aber hat mich irgendwie dann verloren. Und ja, die Serie hat ein sehr, sehr hohes Budget, was man auch sieht, von 153 Millionen US-Dollar. Jonathan Nolan hat in den 8 Episoden auch 3-mal Selbstregie geführt. Dann haben wir noch Claire Kilner, der 2 Episoden umgesetzt hat, Frederick E.O. Toy ebenfalls 2 Episoden und dann noch Wayne Yip und Daniel Gray Longino mit jeweils 1 Episode. Und der Name Wayne Yip kam mir irgendwie bekannt vor, da muss ich mal nachgucken. Der hat auch bei der wunderbaren Serie Die Ringe der Macht viel Regie geführt. Hm. Also ein Prime Eigengewächs. Und die Drehbücher stammen von dem Paar Geneva Robertson Dorrit und Graham Wagner, die haben die 8 Episoden geschrieben und die haben auch schon für die Neuauflage von Tomb Raider von 2018 das Drehbuch geschrieben und für Captain Marvel, habe ich nicht gesehen, soll aber nicht so jod sein. ja, Musik kehrt Ramin Djawadi zurück, der auch schon für Westworld für die beiden Showrunner den Score gemacht hat und den man auf jeden Fall sehr hier raushören kann auch. Ramin Djawadi ist, glaube ich, auch kein Unbekannter. Wer Game of Thrones gesehen hat, kennt den guten Mann. Und Todd Howard habe ich vorhin erwähnt, von Bethesda, ist auch natürlich als Produzent hier mit am Start, hatte auch viel zu sagen, was übernommen werden konnte. Es sollte, glaube ich, wenn ich mich richtig erinnere, keine Spielhandlung oder aus irgendwelchen Spielen verwurstet werden, sondern eine eigenständige Geschichte. Aber die soll Kanon sein. Genau. Dann spreche ich noch kurz über den Cast. Wir haben 3 Hauptprotagonisten. Und zwar Lucy McLean, obwohl sie McLean gesprochen wird in der Serie, wurde sie immer
super merkwürdig, ja. Ne?
Also Lucy McLean, aber wird McLean ausgesprochen. Die wird gespielt von Ella Purnell. Dann haben wir Maximus, der Bruderschaft oder der Brotherhood of Steel angehört. Der wird gespielt von Aaron Moten. Wir haben den.
Und ist merkwürdigerweise nicht verwandt mit Denzel Washington.
Ey, das ist so unfassbar krasse Ähnlichkeit. Ja, das ist echt krass. Wir haben ja letztens The Creator gesehen, da spielt ja der Sohn von Denzel Washington mit und der Aaron Moten sieht eindeutig dem Denzel ähnlicher.
Noch mehr. Ja. Ja, das ist merkwürdig.
Das ist mir auch aufgefallen. Dann haben wir den eigentlich immer wunderbaren Walton Goggins als Ghoul, ehemals Cooper Howard. Wir haben den Bruder von Lucy, Norm McLean, gespielt von Moises Arias. Ich hoffe, ich spreche ihn richtig aus. Dann eine der Aufseherinnen in Vault 33, Betty Pearson, die wird gespielt von Leslie Uggams. Wir haben noch einen, der Vault Aufseher anstrebt zu werden. Das ist, das ist Woody Thomas, der wird gespielt von Zach Cherry, den kannte ich schon aus der wunderbaren Apple TV Plus Serie Severance. Da spielt er fast einen ähnlichen Charakter. Und dann haben wir noch den wunderbaren Cousin von Lucy, den Dummbatzen Chet, der wird gespielt von Dave Register. Dann haben wir noch Stephanie Harper, die nachher eine schöne Augenklappe trägt. Die wird gespielt von Annabelle O'Hagan. Und wir haben noch viele andere kleine Rollen. Lee Moldaver haben wir noch, die wird gespielt von Sarita Chuduri. Und wir haben noch in kleineren Nebenrollen Michael Emerson, den wahrscheinlich viele noch aus Lost kennen, als den Antagonisten Ben. Habe ich auch mal wieder gefreut, den wiederzusehen. Dann haben wir einen kleinen Auftritt von Matt Berry, der unter anderem die Stimme von Mr. Handy in den Fallout-Spielen, Light, und wir haben den famosen Kyle MacLachlan in 2 Episoden als Papa von Lucy und Norm und ehemals Aufseher in Vault 33. Das zum Cast. Magst du kurz die Handlung umreißen oder sagen, worum es geht?
Ja, eine Mini-Korrektur, soweit ich mich erinnere. Matt Berry ist der Mr. Handy nur in der Serie. Der hat in den Spielen eine andere Stimme.
Wen spricht er da? Ich dachte, er würde Mr. Handy sprechen.
Also ich weiß gar nicht, ob der spielt nur in der Serie mit. Ich glaube, in den Spielen hat der Mr. Handy irgendwie eine andere, auch britische, aber eine andere Synchronstimme. Okay. Ist aber eine super gute Wahl gewesen. Ich habe mich tierisch über den gefreut. Also ich könnte mir auch vorstellen, dass es eine gute Wahl ist, den in zukünftigen Spielen in der Rolle zu behalten, weil er einfach cool ist. Ja, genau, zur Handlung ganz kurz. Ich versuche es mal zusammenzufassen. Also das Ganze spielt im Jahr 2296, ungefähr 220 Jahre nach einem großen Krieg, der den Großteil der Menschheit in einer Art nuklearen Holocaust ausgelöscht hat. Einigen Bürgern ist es gelungen, sich in den sogenannten Vaults zurückzuziehen, also so riesigen Atombunkern, die von der Vault-Tec Corporation quer durch die Vereinigten Staaten errichtet wurden. Und in einem dieser Vaults lebt Lucy McLean. Und die hat eigentlich ihr ganzes Leben unter der Erde verbracht. Und dann kommt es zu einem Zwischenfall, der sie dazu zwingt, den Vault das erste Mal zu verlassen, denn sie möchte ihren Vater Hank retten, der entführt wurde. Und während sie am Anfang noch sehr naiv und sehr, ich sag mal, optimistisch, blauäugig sich an das Ödland gewöhnen muss, begegnet sie verschiedenen Charakteren, die sie begleiten oder die sie begleitet auf der Reise, darunter dem Maximus, einem Soldaten oder einem aufstrebenden Ritter der Brotherhood of Steel, sowie dem Ghoul, einem Kopfgeldjäger, der seine ganz eigenen Ziele hat. Und ja, so geraten diese drei Hauptfiguren, sage ich mal, immer wieder über unterschiedliche Handlungsstränge aneinander und versuchen, einem Mysterium auf den Grund zu gehen. Und das ist so der erste Punkt, den ich schon sehr gut finde und sehr, sehr schlau, dass man gesagt hat, man wählt die Welt von Fallout, man wählt das Ödland, man wählt die Hintergrundgeschichte, aber man spielt nicht Teil 3 oder Teil 4 nach, sondern man hat die Welt, aber nutzt darin eigene Figuren oder eigene Fraktionen oder Fraktionen, die es schon gibt, aber baut da eine völlig neue Handlung, was natürlich schon mal ein guter Schachzug ist, fand ich.
Ja, und man hätte es sich natürlich auch einfach gemacht, wenn man die Handlung von der Spiele irgendwie nacherzählt. Deswegen ist es.
Oder schwierig.
Ja,
ne?
Ja.
Also das ist ja immer so ein Ding, ne? Weil dann sagst du wieder.
Also bei The Last of Us zum Beispiel ist ja 1:1 die Geschichte aus dem Spiel.
Das stimmt.
Aber das Last of Us ist ja auch ganz anders inszeniert. Das ist sehr cineastisch, deutlich linearer und Fallout ist ja Open World und ich habe nur gelesen, dass so die Hauptquesten, das ist mir auch schon bei Fallout 4 aufgefallen, so die interessiert halt meistens irgendwie keinen, ist komplett im Hintergrund, man macht die ganze Zeit nur Sidequests und fragt sich dann nach 10 Stunden, was überhaupt die Hauptquest war, was man überhaupt nochmal machen muss.
Ist bei 3 aber auch so.
Aber wenn sie Open World spielen, ist es halt meistens so, dass man so die...
Red Dead Redemption 2 war das ja auch so. Da freut man sich über jede Ablenkung. Wenn man
irgendwann nochmal fragt, so, worum ging es jetzt hier gerade nochmal...
Übrigens auch, auch ein Zitat vom Ghoul selber, gesagt hat, so, ne, eine der Regeln, man wird von jedem Scheiß hier im Wasteland abgelenkt. Und das ist ja auch ein ganz klarer Verweis auf die Struktur der Spiele, wo halt alles neben der Haupthandlung spannend ist und ablenkt.
Ja, ich muss trotzdem, meine Vorabkritik wäre eigentlich, die Serie ist total unrealistisch. Die ist nicht einmal abgestürzt, hatte keinen Bug und noch nicht mal einen Glitch. Richtig scheiße. Nee, Spaß natürlich. Ja. Also, lass uns bei der beim Piloten doch mal anfangen. Mir hat der Pilot richtig gut gefallen. Der hat mir richtig Spaß gemacht. Ich habe mich richtig gut unterhalten. Der hat für mich ein super gutes, vor allen Dingen, ich wusste auch, eigentlich bin ich da auch komplett frisch in die Serie reingegangen, weil Fallout 4 jetzt so lang zurückliegt. Hat der für mich schon ein sehr cleveres Worldbuilding gemacht, was jetzt beispielsweise die Vaults angeht. Wie das da alles so ineinander greift, wie das alles funktioniert da in diesen Bunkern. Und wurde der, das ist jetzt auch schon ein bisschen her, wurde der Maximus da auch eingeführt? Auch, ne? Aber der Ghoul erst ganz am Ende in seinem Sarg da. Mhm. Genau. Ja. Also es dreht sich ja schon primär um Lucy und man kann auch eigentlich sagen, dass sie so unsere Hauptfigur ist. So der Stellvertreter für den Spieler in den Videospielen, weil sie ja auch so ein bisschen dünn gezeichnet ist, sage ich mal.
Ja, das ist halt so Fish out of water.
Genau, die klassische Story. Fish out of water Story. Sie kommt das erste Mal, lebt in ihrer Blase im Vault und kommt das erste Mal ins Wasteland und lernt Dinge, die sie nicht für möglich gehalten hat. Also ich fand's wirklich gut. Ich hatte dich zwischendurch mal gefragt, ob du schon mal so was durchscheinen lassen kannst, wie es dir so gefällt. Und du warst nicht so begeistert von der ersten Folge.
Ich hatte richtig große Sorgen nach der ersten Folge.
Wieso?
Ich fand die richtig doof. Ich hatte nämlich ein totales Problem. Es gab ein paar Sachen, mit denen ich Probleme hatte. Worldbuilding, also Vaults, Set-Design, super. Darstellung der Charaktere grundsätzlich, also toll gemacht, auch so von denen, die haben ja viel oder versucht, viel auf CGI zu verzichten. Das merkt man auch, das sieht auch nach Sets aus, größtenteils. Womit ich aber ein totales Problem hatte, war der Ton der ersten Folge. Ich habe mich super gestört an diesem Akt, wo die Raider den Vault quasi angreifen. Und wie das inszeniert war, weil die Musik, also in den Spielen ist es ja nur so, du hast ja viel dieses 30er Jahre, 40er Jahre jazzige Musik. Und ich finde diese Szene, wo die Raiders dann alle angreifen, die war mir viel zu, ich fand die total albern mit diesen Zeitlupen. Ich habe diesen komischen Humor, der da eingestreut war, das hat mir überhaupt nicht gefallen. Für mich war der Ton der Serie in diesem Piloten ein totales Durcheinander. Ich wusste überhaupt nicht so, was soll ich denn jetzt da fühlen? Ist das jetzt lustig gemeint? Ist das ernst gemeint? Hat für mich nicht funktioniert. Also ganz komisch. Und ich fand auch ich habe mich auch an der Darstellung, an dieser ersten Szene mit dem Ghoul gestört. Also die habe ich überhaupt nicht so richtig gerafft, wo die den da aus dem Sarg holen, damit er denen hilft. Abgesehen davon war die bei mir, ich weiß nicht, ob das irgendwie an HDR oder sowas lag, aber mir war die super düster, diese Szene, dass man kaum was erkannt hat. Und ich fand die Sequenz mit Maximus und der Brotherhood einen totalen Bremser. Das war irgendwie auf einmal so super merkwürdig langsam und behäbig inszeniert.
Ja, da würde ich dir zustimmen, weil das Pacing, das sucht sich so ein bisschen in der Serie. Es hat sich, ich finde, in der Mitte hat sich das ganz gut gefunden, aber das reißt einen schon so ein bisschen aus dem Vault raus.
Ja, und ich fand, und das ist der dritte Punkt, was ich merkwürdig fand, war die Entscheidung. Also ich verstehe, dass man sagt, man hat drei, ich nenne es mal Hauptfiguren, du willst die alle in der ersten Folge etablieren, aber es war eigentlich total dämlich, bevor Lucy den Vault verlässt, schon zu zeigen, wie das Wasteland aussieht. Ja. Also eigentlich hätte man mit ihr am Ende der Folge, das Ding öffnet sich, sie geht draußen das erste Mal. Das ist ja auch in den Spielen so dieser Moment, wenn du rauskommst, dass sich der Tresor öffnet. So, oh. Und ich habe mir das, ich habe die so gesehen, die erste Folge, und dachte so, oh, oh. So, das ist nicht gut. Und wie gesagt, auch diesen Musikeinsatz, und das hat dir die zweite Folge auch hin und wieder. Du hast ja beim im Spiel immer über den Pip-Boy diese Radiosender, wo dann auch die Musik natürlich immer läuft, wenn du möchtest. Da ist das okay. Aber hier, auch in der zweiten Folge, war das auch immer noch so, dass das so zugeklatscht war mit dieser Musik. Dann wird die einmal ein bisschen runtergefahren. Wenn diese Szene kommt, die auch cool ist, wo dann die toten Skelette, also wo die Skelette in diesem Haus sitzen, das tote Kind, und dann wird die wieder hochgezogen. Aber, also ich will jetzt noch nicht zu viel vorgreifen, ab der dritten Folge hat sich das total gewandelt für mich. Da hatte ich das Gefühl, als würde da irgendwie jemand anders Regie führen oder als hätte irgendwie ein anderer Showrunner übernommen. Also wirklich so ganz krasser Cut. Und ab da wurde es für mich richtig gut.
Okay. Ja, für mich hat die eigentlich von vorne bis hinten gut funktioniert. Die hatte natürlich auch wieder so ein paar, ich würde nicht sagen Filler-Episoden, aber man hätte die Handlung auch ein bisschen kürzer erzählen können. Ich meine, die Folgen sind ja alle verhältnismäßig lang mit immer einer Stunde.
Ja.
Aber ich war das erste Mal total perplex und enttäuscht und eigentlich auch positiv überrascht, weil ich dachte zum Beispiel, dass, jetzt müsste ich den Namen raussuchen, der Charakter von Michael Emerson. Also du hast ja Lost leider nicht gesehen. Und ich dachte, der spielt eine große Rolle in der Serie. Der Wissenschaftler, Wilsig heißt er. Ja. Ja. Der dann in Folge 2 eingeführt wird und dann direkt am Ende der Folge das Zeitliche segnet. Da war ich etwas perplex, muss ich ganz ehrlich sagen. Aber ich find die Serie ist, was so Tode oder so angeht, schon sehr überzeichnet, hat viel schwarzen Humor mit dem Kopf abschnibbeln. Mhm. Okidoki. Aber ich finde dich trotzdem sehr konsequent. Also, mir war jetzt klar, dass jetzt unsere Hauptprotagonisten erstmal nicht ins Gras beißen, aber es werden viele Figuren eingeführt, die dann unmittelbar danach abnippeln oder zumindest einen draufkriegen. Und das, zum Beispiel hätte ich auch nicht gedacht, dass Kyle MacLachlan, ich dachte, der spielt auch eine größere Rolle, dass der so lang von der Bildfläche verschwindet. Also ich dachte auch, dass der einen größeren Part hat. Dachte so, oh, da haben sie aber doch einen guten Schauspieler verschenkt. Hoffentlich kommt er nochmal wieder.
Ja.
Das fand ich wirklich, wirklich gut, wie kompromisslos die da so vorgehen. Und der Humor hat mich tatsächlich überhaupt total abgeholt. Ich finde, ich mag ja auch generell dieses Setting. Die Musik, die hat natürlich so eine... Ich mag die Musikrichtung total gern. Ich finde, das passt da total gut rein. Als Bioshock-Spieler, der das Spiel über alles liebt, habe ich da sehr viele Parallelen auch gesehen. Und
ich finde die auch super. Also die Musik an sich ist auch nicht das Problem. Ich finde, die wurde nur später in den späteren Folgen gezielter eingesetzt, immer in einem schönen Wechsel, also mit richtigem Spannungsaufbau. Und ich fand die am Anfang halt zu sehr so, hier ist jeder Spieler kennt die Musik, komm, wir nutzen die jetzt so bis zum
Erbrechen.
Geht nicht mehr.
Ja.
Ja. Und das haben die am Ende dann schöner gemacht, wo dann auch das Bioshock-Thema, genau, das Fallout-Thema immer so eingestreut wurde. So, dann wurde das.
Was ist denn das Fallout-Thema?
Ich kann das jetzt nicht vorsingen.
Es ist ein Lied, es ist ein.
Aber es ist so ein Instrumental, so ein relativ so getragenes, schweres, das immer in den Intros kommt.
Ah, okay.
Das wird aber immer wieder so, jetzt in den letzten Folgen kam das immer mal wieder so hoch.
Achso, ja, apropos Intro. Also es gibt ja auch in der ersten Folge diesen Rückblick ins Jahr 2077, wenn ich richtig gelesen habe. Ja. Warum 2077? Ist das in den Spielen auch so? Cyberpunk 2077, muss ich da kurz dran denken. Also in der Alternativwelt sieht es dann da in Cyberpunk ganz anders aus als hier in dieser alternativen Zukunft.
Die ist ja irgendwie in der Zukunft, ja, in den 50ern
stehen geblieben. Genau.
Gleichzeitig.
Da habe ich auch noch einige Fragen, die du mir vielleicht beantworten kannst. Aber ich fand den Cooper Howard kennenlernen auf dieser Party und er macht da widerwillig, um ein bisschen Kohle zu verdienen mit seiner Tochter, die Fotos und er zeigt dir, das fand ich auch echt eine coole Idee, wenn man den Finger oder den Daumen vors Gesicht hält. Wenn es so groß ist, dann ist die Bombe. Dann sollte man gehen, wenn die Explosion kommt. Und natürlich kommt es dann auch dazu. Aber das fand ich stark inszeniert. Und dieser Totale am Ende, wie er mit seiner Tochter wegreitet. Mhm. Und du siehst die Nukes da hochgehen. In welcher, ist das L.A.? Soll das L.A. sein?
Mhm. Ja, genau. Die geht, glaube ich, Downtown Los Angeles, ist da die erste.
Also das sah schon echt richtig fett aus. Das sah beeindruckend aus.
Ja, es war vor allem auch so, dass man dachte so, das ist ganz schön gruselig.
Das ist ganz schön gruselig, ja. Also, man
nimmt das, man hat das ernst genommen.
In der aktuellen Zeit, dann nenne ich ruhig naiv, was auch immer, aber ich hatte da schon so irgendwie so einen leichten, weiß ich nicht. Also ich sag mal so, hätte ich mir die Serie vor 10 Jahren angeguckt, hätte ich vielleicht eher so ein bisschen drüber geschmunzelt. Aber...
Ja.
Ja, krass. Einfach nur krass, krass, krasses Bild. Also wie die da hochgehen. Mhm. Also er hat auf jeden Fall mal echt gut die Stimmung gesetzt, den Ton gesetzt.
Ja. Ja, total, total. Also ich finde so diese ganze Einführung, die die da am Anfang haben, auch mit den die Leuten, die dann in ihre Bunker steigen und die Freunde, die sich dann gegenseitig aufs Maul hauen, so eine Freundschaft beendet sofort. Und das ganze Setting, du siehst ja schon so ein Mr. Handy am Anfang kurz auf der Feier. Und das haben die wirklich, da dachte ich auch so, ja, also dieses Intro der ersten Folge, das fand ich richtig gut. Also das hat mir auch sehr, sehr gut gefallen. Ich finde auch Walton Goggins, den guckt man sowieso immer gerne zu. Das ist ja auch wieder so ein Scene-Stealer über die gesamte Serie. Deswegen, der ist gerade, wir haben das jetzt auf Englisch geguckt, der hat dann wieder diesen, den jetzt auch so ein bisschen wie bei Hateful Eight, wo er auch so einen ähnlichen Südstaaten, texanischen, was auch immer, Dialekt, den er da spricht. Das ist schon ganz, ganz lustig gemacht. Der ist ja auch super sympathisch. Also zumindest in den Rückblenden.
In den Rückblenden
erstmal.
Ja.
So, ne?
Das ändert sich dann schon.
Genau.
Aber da habe ich mich trotzdem gefragt, und vielleicht kannst du mir das beantworten. Also, woher die ihr Essen in den Walls bekommen? Klar, man sieht, dass sie da Mais anbauen, beispielsweise. Aber wo haben die zum Beispiel das Fleisch und so her? Die Cola? Die haben ja immer so, ja, so Pasteten und so Fleischpasteten und natürlich Kartoffelpüree und was gibt's noch? Den Wackelpuddingkuchen.
Ich glaube, dass also das Fleisch ist kein richtiges Fleisch, sondern sowas Synthetisches. Aber das variiert, glaube ich, von Vault zu Vault, was die, ohne jetzt zu viel, also wir versuchen jetzt erstmal so ein bisschen auf Spoiler zu verzichten, ja. Im ersten Part. Aber das variiert von Vault zu Vault, je nachdem, was die Bedeutung, nenne ich es jetzt mal, des Vaults ist. Also wie ich es verstehe, haben die Walls je nachdem einfach, sind die wahnsinnig krass ausgestattet, einfach was Trinkwasser, Vorräte, was Energie, die haben ja teilweise unbegrenzte Energie, ne, für Licht zum Beispiel, sind die halt einfach...
Durch die Fusionskerne, ja, die sie da haben.
Total, ja, genau.
Aber das sind genau dieselben, die auch die in die Power-Rüstung reinkommen?
Genau, ich glaube ja, ich glaube, das sind die gleichen, die Knights of, die Brotherhood... Die Ritter in der Brotherhood.
Das ist auch so ein klassisches Icon, was man dann suchen müsste, dann in so einem Fallout-Spiel wahrscheinlich. So ein Fusionskern.
Ja, leider im vierten Teil. Ja. Da haben wir diese Rüstung öfter mal, da musst du öfter mal so Energiekerne, weil das Ding sonst nicht mehr weiterläuft. Die Rüstung.
Ja.
Ja.
Okay.
Genau, aber das, wir sprachen ja eben, das ist, wo wir jetzt gerade von den Spielen nochmal reden. Ich fand das schön gemacht oder einen schönen Ansatz, wie die drei Hauptfiguren, die wir haben, also diesen Knight, den Ghoul und die Lucy, wie die alle so einen unterschiedliche Spielrichtung darstellen. Da hast du ja noch den Bruder von Lucy, der dann eher so dieses Mysterium aufdeckt. Aber das wirkte so ein bisschen auf mich wie so unterschiedliche Spielstile, in denen man unterwegs sein kann in den Fallout-Spielen. Ne? Dieses eher so ein bisschen zurückhaltend, eher, da gibt es ja hier diese verschiedenen Fähigkeiten, Speech, Intelligence, dass du gut mit Waffen umgehen kannst und so. Und der Ghoul, der eher dann halt so, ne, so ein bisschen halt so schießend unterwegs ist mit so Handfeuerwaffen. Den Ritter, der so ein bisschen brachialer, Lucy, der eher zurückhaltend. So, das fand ich irgendwie, das ist eine gute Wahl gewesen, so diese drei Figuren zu wählen. Als ja, Hauptfigurenkatalog.
Ja, man merkt ja trotzdem nicht, als jemand, der die Spiele überhaupt nicht kennt, dass die Serie auf einem Videospiel basiert. Das ist ja auch, also spricht ja sehr für die Serie auch. Also, dass es in beiden Medien funktioniert. Und dann fallen dir halt so Kleinigkeiten als Gamer auf, wie das, was du eben gesagt hast. Und als jemand, der das erste Mal sieht, fällt einem das vielleicht dann unbewusst auf, dass du halt verschiedene... Ja. Charaktere da hast.
Also ich würde auch sagen, du kannst die Serie ohne Vorwissen
absolut
problemlos gucken.
Absolut. Wobei es halt sehr viele offene Fragen gibt, die auch zum Ende nicht geklärt werden. Aber man braucht ja auch noch schließlich ein bisschen Futter für Staffel 2, 3, 4, 5. Ja. Wer weiß. Aber ja, du hast gesagt, ab der dritten Folge wurde es dann für dich richtig, richtig gut.
Ja.
Woran machst du das fest?
Ich glaube, das lag, ich glaube, dass die bei Folge 3 kam da irgendwie eine ganz schöne Mitte aus, also nee, da kam so die nötige Ernsthaftigkeit für mich rein. Das ist ja dann, wo Lucy dann mit dem Ghoul so rumläuft, ne, als Gefangene. Da wird sie dann ja irgendwie als Köder auch benutzt, wo sie dann mit dem Kopf unterwegs ist. Die hat natürlich auch Humor, aber ich fand die zweite Folge, wo der Knight Titus, da von diesem, oh Gott, wie heißen die Viecher? Keine Ahnung. Von diesem Bären da. Mutanten und dann, wenn der so weggerannt ist, so fuck und so von ihm so. Das fand ich, ich kam mit dieser Art des Humors überhaupt nicht klar. Und dieser Humor wurde dann.
Krass, aber wenn ich da nochmal kurz einhaken darf, das ist ja eine Mini-Rolle. Ich dachte, krass, das ist doch Michael Rappaport, der den Ritter gespielt hat in einem kurzen Auftritt. Ich fand, also mir hat der Humor extrem gut gefallen, weil sitzen ja sich dann da gegenüber in diesem. Ja, in diesem Flugzeug, glaube ich, kann man eher sagen, nicht, ja. Und dann sagt er, ach, mir ist langweilig, ich will was abknallen. Und dann springt er da runter und der Maximus als sein Knappe muss da hinterher. Und ja, du sagst, du findest das albern, wenn er da fuck da wegläuft, aber ich fand das eigentlich einen ganz lustigen Kontrast, weil er halt so einen auf dicken Stänster macht und dann eigentlich sich komplett in die Butz macht, wenn er dann gegen den Bär da kämpfen muss. Hat für mich funktioniert, der Humor da. Hätte auch nicht damit gerechnet, dass er den, man sieht es ja nicht, dass der Maximus, ich glaube, er hat ihn einfach sterben lassen, da er hat ihn nicht umgebracht, er hat ihn da einfach krepieren lassen und dann, ja.
Er hat ihm diesen Stimpack ja nicht gegeben, ja, den er haben
aber
wollte.
Er hätte ihn ja auch aktiv töten können, war ja wehrlos.
Ja, aber das ist ganz komisch, ab dem Moment, wo hier Lucy den Kopf von dem Wilzig absägt, hat die Serie Fahrt aufgenommen und hat dann echt eine gute Mitte gefunden.
Du fandst auch nicht diese Szene da auf diesem Marktplatz da nicht gut, wo der Ghoul da alles zusammenschießt?
Nee, irgendwie nicht. Ich weiß nicht wieso. Da hat diese ganze, auch wie er dann da so wegfliegt mit seinem Anzug dann so und so. Ich konnte mit dem Humor. Konnte ich nicht. Ich kann, also die Fallout-Spiele, die haben ja nicht so ein Slapstick oder so eine Art, die haben ja eher ihren Humor eher so durch dieses Schwarze. Also wie später, du hast ja dann so diesen Mr. Handy, der dann als netter Butler-Roboter sagt, so ich werde deine Organe entnehmen. Das ist eher so Fallout. Mhm. Also so für mich, ne? Und so der Humor, wo ich dann, den ich besser finde, weil es halt was Schwarzes ist, womit man nicht rechnet. Und ab Folge 3 heißt ja auch The Head, der Kopf. Da hat das so ein bisschen angezogen, auch was die Handlung, vielleicht lag es auch daran, dass dann die Figuren bekannt waren und man dann loslegen konnte mit der Handlung. Da wurde das dann, hat das Spaß gemacht. Vielleicht auch diese Zusammenstellung von Lucy und dem Ghoul dann zusammen. Und weil dann halt auch ab dem Moment dann das losging, so mit dem Mysterium im Vault. Das fing da ja dann so richtig, nahm dann ja auch so Fahrt an. Und das fand ich auch einen der interessantesten Stränge, muss ich sagen.
Ja?
Alles um den, um die Story. Für mich ja.
Der kleine Mann.
Story im Vault.
Der Bruder. Ich habe nachgeschaut. Der Mann, ich dachte, warte mal, wie groß ist bitte der Cousin? Ist der 2 Meter groß? Und dieser Moses Arias? Ja. Ist 1,50 Meter groß.
1,50?
Ja, 1,50. Ja, ja.
Aber ich meine, das ist super. Also das Casting in dieser Serie ist wirklich
ist Bombe,
super.
Ja. Auch also alle in dem Vault, aussehen. Alle,
toll.
Das sind ja wirklich alle so richtige Goofballs da. Also die meisten. Jetzt mal den Norm.
Ja, du erkennst, die haben alle, selbst so Leute, die so im Hintergrund stehen, ne? Du erkennst die alle, ich finde auch die Lucy, ne, mit den diese Augen, ist ja total krass. So,
ja,
ne?
die sieht ja fast aus wie so ein Videospielcharakter schon, weil die so große Augen hat, die Ella Purnell. Ja. Also eine sehr hübsche Frau, keine Frage. Aber das ist schon, also diese Augen, die sind einfach überdimensional groß, als ob die schon so ein bisschen im Wasteland abgehangen hat oder so.
Ja, voll, das ist so krass, nachdem sie dann zwischendurch so ein bisschen Radiation aufgenommen hat, wenn sie da was trinkt, hat die irgendwann blutunterlaufene Augen, was ja noch mal krasser aussieht. Und ja, die haben so wirklich ein Händchen für so Nebencharakter, auch dieser Snake Oil Doktor da, dieser super fiese.
Ja, das sind alles Gesichter, so. Das sind alles richtige Gesichter, muss man sagen. Bis jetzt, ich würde jetzt Aaron Moten ein bisschen ausklammern, weil der halt auch sehr so eindimensional spielt, was auch seiner Rolle so geschuldet ist, das muss man schon sagen. Aber er macht ja auch eine Entwicklung durch. Aber du hast schon recht, ja, die Ella Purnell, die hat ein Gesicht. Also die hat ein sehr interessantes Gesicht. Walton Goggins erkennt man auch sofort. Der hat auch irgendwie was total Bedrohliches, aber gleichzeitig auch irgendwie Sympathisches. Dann dieser Zach Cherry, der Mann hier aus Severance, der mit dem mit diesem schwarzen Rauschebart, der etwas dickere, weißt du, wen ich meine? Mhm. Der ist auch großartig. Diese Frisur von der Betty, das ist schon. Und die eine dachte ich immer die ganze Zeit, das heißt Judith Rakers, hat die sich da eingeschlichen? Weißt du, wen ich meine?
Mit der Augenklappe oder welche?
Mit der Augenklappe, ja.
Ja, super sonderbar.
Aber diese Lee Moldaver, da muss ich so mal kurz gucken. Ja. Die kann ich auch irgendwo her. Ich meine aus Homeland oder so.
Sarita Chattery.
Ich meine, die hätte in Homeland die irgendwie die Frau von dem wie Saul gespielt oder so. Homeland, hast du die gesehen, die Serie?
Nee. Aber steht.
Ja.
Auch nicht.
Ja.
Doch, ist Homeland?
Ja. Ist aus Homeland, genau. Okay.
Also der Cast ist auf jeden Fall sehr, sehr gut gelungen. Ich finde auch so die, das muss ich dieser Szene zugutehalten, wo der Ghoul dann die ganze Gegend da kaputt schießt. Ich finde, das war ein tolles Set, auf jeden Fall. Also weil das halt total an, das hat mich an, im Teil 3 gibt es, glaube ich, Megaton heißt die Stadt. Das ist eine, wo so eine Bombe, so eine ungezündete noch in der Mitte rumliegt. Und das sah halt total ähnlich. Und ich finde, also auch diese ganzen Bewohner drumherum, auch die alte Frau da mit diesem Laden, die da den Fuß da dran macht an den Wilzig, fand ich auch cool. Also diese ganzen Charaktere drumherum, das hat schon Spaß gemacht von Anfang an.
Ja, und das mit den Kronkorken. Nee, für 5 Kronkorken mache ich das und einmal pss, 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 fertig. Wie im Spiel quasi. Das war auch eigentlich so eine Spielanlehnung.
Genau, total. So, also Sets, Kostüme, Maske, also alles wirklich gut. Ich glaube, wie gesagt, am Anfang, die haben ja auf CGI, wo es ging, irgendwie größtenteils verzichtet. Ich war ein bisschen überrascht. Ich habe gelesen, dass die Armor von den Rittern der Brotherhood
echt ist, ja.
Dass das echt ist. Und hier und da dachte ich, die sieht aber sehr CGI-ig aus. Hier und da, die sieht nicht so richtig schwer aus, deswegen ich jetzt überrascht war, dass es tatsächlich echte Anzüge sein sollen.
Ja, ist mir jetzt nicht so aufgefallen. Die Nase wurde natürlich von dem Ghoul wegretuschiert, aber da kannst du mir erklären, warum die Ghouls keine Nasen haben oder faulen die ab durch die Radiation?
Faulen einfach ab, ja, die faulen einfach ab und die werden halt nach einer Weile zu diesen Feral Ghouls, die dann halt irgendwie wie so Monster sind. Und dann gibt es halt welche, die noch nicht so, ich weiß nicht, ob das Radex ist oder ein anderes Medikament, um halt halbwegs human zu bleiben. Ja, halt wie der Hauptghoul.
Ist das nicht dieses Red Away, was er sich da immer inhalieren muss?
Ich glaube, es gibt Red Away und Red X gibt es, glaube ich, auch. Ich glaube, es gibt so verschiedene Varianten, so damit er da über die Runden kommt damit. Aber das fand ich auch irgendwie nett gemacht. Das ist halt auch geil, dass die Sachen, also auch dieser Stimpack, ne, dass das so richtig schön wie in den Spielen einfach aussieht. Und der Pip-Boy, das haben die ja auch sehr nett gemacht, dass der Pip-Boy ja wirklich einfach die Grafik aus dem Spiel hat. Ne? Auch immer mit dem Vault-Mannequin, ne, der immer den Daumen so zeigt. So.
Der ist natürlich super.
Ja, was ich nicht wusste, das ist ja anscheinend, das ist ja zumindest so eine Herleitung, dass dieses Daumen hoch ja das Markenzeichen des Ghouls, also in seiner menschlichen Form, noch war als Darsteller. Dass sie das dann quasi als Ersatz für dieses Männchen halt dann übernommen haben. Ich glaube, in den Spielen gibt es da keine Erklärung. Da ist das einfach halt der Vault-Dweller oder Vault-Man oder wie auch immer das Figürchen heißt. Ja, das ist halt super, wie die da den Stil von den Spielen wirklich da wirklich sehr, sehr schön eingefangen haben. Ohne zu sehr, und das wäre so ein bisschen das, was wir im Intro angedeutet haben, man ist jetzt eben nicht in diese Fanservice-Falle geraten, dass man das Gefühl hat, so, oh ja, kenne ich und ja, kenne ich und kenne ich. Also man kennt natürlich viele Sachen wieder, aber die wirken nie aufgesetzt. Ne? Nie wie ein Fremdkörper, den man jetzt irgendwie einfach einbaut, um irgendwelche Fans zu befriedigen. Und ich würde jetzt, um mal jetzt den Schritt ins Spoiler-Territorium zu machen und für die Leute, die die Serie noch gucken wollen, einfach mal so eine Vorabbewertung gerade geben. Also ich finde, eine sehr, sehr gelungene Serie, sowohl für Leute, die überhaupt keine Ahnung von Fallout haben, als auch für Fans. Also ich kann jetzt schon mal vorweg, bevor wir jetzt später noch zu der richtigen Bewertung kommen, auf jeden Fall eine Empfehlung aussprechen.
Ja, und ich glaube, wer bei mir richtig hingehört hat, der würde sich jetzt auch nicht wundern oder wundert sich jetzt auch nicht, dass ich auch auf jeden Fall eine Empfehlung
ausspreche.
Daumen runter. Genau. Genau.
Ja, nein, also das auf jeden Fall. Aber ich glaube, um jetzt weiter so ein bisschen ins Detail, weil es gibt ja ziemlich viele Mysterien, die sich da so entwickeln in der Serie. Und ich glaube, um über die zu sprechen, müssen wir jetzt ab jetzt hier eine Spoilerwarnung geben. Weil ich, wenn man da viele Sachen schon weiß, dann verhagelt das natürlich die Serie. Also es macht, glaube ich, Sinn, da jetzt erstmal reinzuschauen, wenn man es noch nicht gesehen hat. Und dann wiederzukommen und sich den Rest anzuhören.
Genau. Erstes Mysterium. Warum sieht Walton Goggins aus wie Jim Morrison?
Findest du?
Voll. Ich dachte die ganze Zeit, ja. Warte mal, der sieht doch aus wie Jim Morrison, Alter. Naja, das ist vielleicht, glaube ich, auch nur mir aufgefallen. Aber,
Frisur.
Nee, nicht die Frisur. Aber irgendwie hat er mich voll an den erinnert. Ist das eigentlich seine echte Kauleiste? Oder...
Ich glaube ja. Also ich erinnere mich daran, dass der die immer schon hatte. Die ist mir auch schon mal bei, der hat ja bei Justified so ein Bösewicht gespielt in der Serie, die man auch sehr empfehlen kann übrigens. Mhm. Da hatte der die auch schon. Die sind als Ghoul sind die ein bisschen verfiest worden, aber, aber ja, das ist, glaube ich, das sind seine echten Zähne.
Ja, okay, alles klar. Ja, was wäre denn für dich der erste Plotpoint, den man so auseinandernehmen kann oder wo man in die Tiefe gehen sollten?
Also ich glaube, so der Dreh- und Angelpunkt und das Mysterium, was, hatte ich ja eben gesagt, mich so am meisten bei der Stange gehalten, war ja das Mysterium der Vaults. Mhm. Wenn man die Spiele gespielt hat, ist es ja so, und das wird ja auch in der Serie jetzt erklärt, dass Vault-Tec jeden Vault so designt hat, dass der eigentlich eine Art Experiment ist. Das wurde ja auch dann, es gibt ja in einer der späteren Folgen am Ende diesen Council von diesen Vault-Tec-Mitarbeitern, wo ja auch die Ehefrau des späteren Ghouls mit dabei ist. Und wo quasi gesagt wird, ja, passt auf, jeder von euch kriegt ein Vault sozusagen als Spielwiese und ihr könnt damit machen, was ihr wollt, so als Experiment. Mhm. Und in den Spielen ist es so, dass man nach und nach ja auf verschiedene Vaults auch trifft. Auch hier ein Spoiler jetzt natürlich für die Fallout-Spiele. Und da gibt es dann einen Vault, der wird nur von der KI irgendwie kontrolliert, der dann irgendwie die schlafenden Vault-Bewohner in den Träumen drangsaliert. Es gibt einen Vault, wo ein Klon, der Gary heißt, wo irgendwie 100 Garys rumrennen, die alle aggressiv sind. Also ganz abstruse Sachen gibt es da in den Vaults oder Vaults, die nur von, wo nur eine einzige Person isoliert lebt. Und hier haben wir halt, was es in den Spielen, glaube ich, soweit nicht gab, eine Dreierkonstellation, ja, aus Vault 33, 32 und 31, die ja zusammenhängen und ich glaube, es war ein Dreijahresabstand, ne? Immer wieder sich öffnen zueinander und
dann wird geschnackselt und dann geht's wieder zurück.
Dann wird geschnackselt, genau, und man verheiratet sich und die wechseln die Vaults. Und irgendwann wird ja der durch diesen Angriff von den Raidern kommen die ja nicht umhin, also kommt ja Lucys Bruder nicht umhin, mal in den Vault 32 anzugucken und da sind ja alle dood. So auf schlimmste Art und Weise. Mhm. Und da stehen ja so kryptische Dinge an der Wand wie we know what they did and kill the management oder irgendwie sowas. Und das fand ich wirklich spannend, also dieses Herausfinden zusammen mit dem, nicht mit dem, wie heißt der, nicht Norm, wie heißt der Bruder?
Norm.
Doch, ist der Norm, doch, klar, Norm, genau. Mit dem Norm zusammen herauszufinden, was sich dahinter verbirgt, warum die, also ich habe dann, das war ganz schön, das fand ich wirklich nett, dass man, und da wäre vielleicht so dieses wöchentliche Modell dem so ein bisschen zugute gekommen, dass man mehr Zeit hat, nachzudenken, zu diskutieren, nachzudenken, zu überlegen, mitzurätseln, was ist da los, was ist da passiert, warum ist die Ernte, also ich dachte zuerst, ist die Ernte da irgendwie eingegangen und dann deswegen.
Haben die sich also alle gegenseitig aufgemampft oder getötet?
Genau, was ist da genau passiert? Und ich hatte so ein bisschen Sorge, dass die Auflösung so ein bisschen mau ist, aber ich habe mich total über die Auflösung in der letzten Folge gefreut.
Mit dem Mini-Hirn. Das ist doch das Gehirn von dem, wie heißt der, Bud oder so?
Von dem Bud, ja, Bud. Das sind ja die, genau, der da erzählt hat, ne, er hat diese Menschen unter, diese Executives unter sich, die quasi ja den Vault 31 in tiefgefrorener Form bewohnen, in Anführungszeichen.
Und kontrollieren und immer mal dann wieder, auch alles.
Und genau, und dann immer aufgetaut werden, in Vault 32 entlassen werden und quasi ja dafür sorgen sollen, dass nur da die Besten der Besten von Vault-Tec dafür sorgen, dann eine Art, es ist ja wieder so eine Art Herrenrasse, ne? Es ist ja wieder so ein, wie so ein Nazi-Ding, so ein bisschen,
ja,
was da passiert. Aber ich fand das total toll, dass dieser Vault 31 so ein Mini-Vault ist, wo eigentlich der sofort zu Ende ist, im Grunde, und nur von diesem Gehirn bewohnt wird. Das, mhm, weil das ist so typisch Fallout. Weil es gibt jetzt einen riesen Spoiler für Fallout 3. Es gibt ja diese Enklave, also quasi so eine neue Regierung, die gebildet wurde. Und in Fallout 3 gibt es immer so diesen Präsidenten, der übers Radio spricht mit den Leuten im Wasteland. Und es gibt eine Version, ich glaube, eine Mission, wo man den, ich glaube, töten soll. Ich bin mir nicht mehr ganz sicher. Und es stellt sich aber raus, dass dieser Präsident ist nur so ein kleiner Computer, der in so einer Wand eingebaut ist. Aber, mhm, total schwer bewacht. Und da musste ich dran denken. Also das ist eigentlich dann, ne, dieses Hirn auf Rädern, das dann da rumfährt. und das dachte ich so, oh geil, das ist so richtig typisch und gleichzeitig aber total schockierend. So, ne, dieses Ergebnis, dass, mhm, die eigentlich alle diese Executives aus dem 31 kommen. Und so, ich habe so verstanden, dass auch Vault 32, dass die das halt herausgefunden haben, dass sie nur zum, als Brutstätte dienen alle. Und dann gab es da einen Mord, Selbstmord,
Massenaufstand,
was auch immer, Amok. Genau. Wo sich dann, ja, alle an die Gurgel.
Aber ich habe das doch richtig verstanden. Also die Vaults wurden ja von Vault-Tec auch nur für so gut betuchte Menschen errichtet. Und das Geschäftsmodell, mhm, funktioniert ja natürlich nur, wenn es dann tatsächlich auch einen Nuklearschlag gibt. Also genau, die USA sind im Krieg mit China. Habe ich das richtig verstanden, dass Vault-Tec selber die Bomben abgeworfen hat?
Das ist so ein bisschen, also das ist in den Spielen nicht so, beziehungsweise in den Spielen ist es unklar. Da wird immer von verschiedenen Parteien gesprochen. Aber es wird nie so, glaube ich, so ganz klar, wer das getan hat. Und es wurde jetzt in der Serie so leicht offen gelassen. Also es wird zumindest die Freundin von Coop, die Frau von Coop, deutet das so an. Aber ob die das jetzt selber gemacht haben oder provoziert haben oder irgendwie initiiert haben, ist nicht so hundertprozentig klar. Aber es ist auf jeden Fall die Absicht von denen dahinter, dass die Bombe geschmissen wird.
Ja, so hatte ich das irgendwie verstanden. Das ist natürlich, ja, natürlich ein sehr fieser Kniff. Also, ja, dass,
total,
dass ein Riesenkonzern das so ausschlachtet, dass das Konzept nur funktioniert, wenn er selber aktiv wird und den Leuten, mhm, einen Krieg vorgaukelt, damit die alle in die Vaults flüchten. Das ist natürlich sehr makaber und böse.
Ja, total.
Aber
total.
Also inszenatorisch natürlich ein guter Kniff.
Mhm.
Hat mich aber ehrlich gesagt gar nicht so überrascht, weil das habe ich mir irgendwie gedacht, dass das Vault-Tec da seine Finger im Spiel hat.
Ja. Ja, das stimmt. Also man hat nicht das Gefühl irgendwie, dass das die Guten sind von Anfang an. Ne?
Weil, nein, überhaupt nicht. Die werden ja auch nicht so gezeichnet.
Man
kennt's
ja auch. Ja,
und der Cooper eben ist ja auch total skeptisch denen gegenüber. Er mag es ja auch nicht, dass seine Frau dann dafür die arbeitet.
Ja.
Und ja, interessanter Take auf jeden Fall. Und das ist ja schon eine gewisse Kapitalismuskritik, die da so mitschwingt und dass sie dann ausgerechnet von dem Versandgiganten Amazon gesponsert wird, ist natürlich, entbehrt nicht einer gewissen Ironie, könnte man sagen.
Das stimmt. Aber also dieser ganze Plot, das war auf jeden Fall so mein Favorit. Ich fand das immer spannend. Ich finde, die Serie hat das auch mal ganz gut gemacht, so die Aufteilung vom Pacing, dass er immer, also ich hatte ganz oft, dachte ich so, jetzt würde ich gerne wieder wissen, was im Vault ist, und dann kam das meistens auch. Oder ich dachte so, was ist denn jetzt mit dem Ghoul eigentlich? Und dann kommt der. Also es ist wirklich, haben die sehr schön, schön dramaturgisch hingebogen oder vom Drehbuch, dass es immer nie zu große Durststrecken sind, wo eine Figur so komplett wegfällt. Also, mhm, es blieb immer interessant.
Ja. Ja, man fragt sich ja auch die ganze Zeit, was hat sich der Wissenschaftler da in den Hals gejagt, weshalb alle hinter dem Kopf hinterher sind. Das wird ja auch erst in der letzten Folge dann aufgeklärt. Das ist ja, ja so ein Fusionskern, der diese kalte Fusion in Kraft setzt und dann quasi Strom vor allen Dingen auch in den Städten zurückbringt. Und
unbegrenzte Energie. Ja, deswegen kann man auch verstehen, dass einerseits die Bruderschaft, die ja so waffenhörig, technikhörig hinter dem her ist und halt auch die New California Republic, gleichzeitig auch auf der Suche danach ist als Lösung.
Und die spielt auch in New Vegas eine Rolle, kann das sein?
Ich glaube, da sind die irgendwie so als Basis, ich glaube, aus New Vegas entstehen die, aber da würde ich meine Hand für nicht mehr ins Feuer legen.
Yeah.
Das ist schon eine Weile her. Aber da hätte ich tatsächlich direkt mal eine Frage, was ich mich sehr gewundert habe, dann rückblickend. Die Moldova ist ja am Anfang, kommt sie an den Vault mit den ganzen Raidern, die auch eindeutig, würde ich sagen, richtige Raider sind, weil die sicher, ich meine, der Typ wischt da seinen Schnippi da am Vorhang ab, die essen alle wie Sau und benehmen sich halt wirklich so halt wie, ja, Leute, die nie mit Zivilisation irgendwas zu tun hatten.
Mhm.
Aber die Soldaten am Ende von der NCR, von der New California Republic, die sehen ja alle human und normal aus. Und ich habe mich gefragt, warum Moldova am Anfang mit diesen Raidern in den Vault kommt und nicht mit ihren eigenen Männern, mit den eigenen Soldaten, weil das Ziel ist es ja von ihr erstmal grundsätzlich den Hank
zu kidnappen, um ihn als Köder zu nehmen.
Genau, und sie hat ja, wie wir dann später merken oder in einer Art Rückblende sehen, ja, auch zu der Lucy ein gutes Verhältnis, ne? Also sie hat ja mit der, da gibt es ja noch die Ehefrau von Hank, die Mutter von Lucy, mit der sie ja, es wird so ein bisschen offen gelassen, aber eine Art Beziehung dann eingeht oder eingegangen hat. Eine
Liebesbeziehung. Ja, das habe ich nicht so gedeutet.
Also für mich haben die Blicke irgendwie, und dass sie die Mutter dann auch da aufbewahrt, so. Halt, also irgendwann, also. Aber egal, also ob es jetzt eine Liebesbeziehung ist oder nicht, aber sie kannte ja die Lucy, ne, sie, und dass sie dann mit so Raidern und der eine, ich meine, die Szene fand ich krass, wo sie da die Hochzeitsnacht mit dem hat und er dann versucht, sie umzubringen.
Die Gewaltspitzen also sind manchmal schon nicht ohne.
Ja, total. Und wie, ich meine, das ist ganz schön riskant, mit solchen Leuten, die auch dann so Kannibalen zum Teil sind und so, diese Mission zu starten. Da dachte ich so, warum hat die denn nicht ihre eigenen Leute mitgenommen?
Vielleicht wollte sie nicht verpulvern.
Kann natürlich sein, dass es irgendwie ein Risiko ist.
Das ist eine gute Frage, ich habe keine Antwort. Vielleicht, die muss denen ja auch irgendwas im
ja, irgendwie versprochen haben.
Versprochen also haben, genau, irgendwas geboten haben dafür, dass die da morden und...
Ja, also ich meine, gut, ich meine, die Vault-Tec-Leute, und sie weiß ja nicht, wer da im Bunker alles Vault-Tec-hörig ist, haben natürlich ihre Heimat vernichtet und alles andere, also dass sie da vielleicht nicht so zimperlich mit denen umgeht.
Also Shady Sands, die haben die Bombe.
Shady Sands, genau.
Der Hank hat die doch gedroppt, die
genau,
Bombe.
Hat das platt machen lassen alles. Also das war die eine Frage, und die andere, die ich mir gestellt habe, so logiktechnisch. Nee, zwei Fragen habe ich mir sogar gestellt, wenn die sich alle 3 Jahre sehen, ich meine, wenn wir uns jetzt 3 Jahre nicht sehen würden, würden wir uns ja wahrscheinlich trotzdem erkennen. Mhm. Und dann kommen die Anwohner von Vault 32 zu Vault 33 und die sehen alle anders aus. Hätte da nicht irgendeiner mal irgendwie denken müssen, Moment mal, ich erinnere, also keiner von denen kommt mir bekannt vor.
Ja, das macht's. Macht schon Sinn.
Also vielleicht, ich dachte die ganze Zeit, vielleicht übersehe ich irgendwas, aber und, das ist so meine letzte Logikfrage, aber gut, das ist ein Hirn auf Rädern, der Typ am Ende der Bud, aber gab es nicht, also es muss doch irgendwie eine Kommunikation zwischendurch mal zwischen denen gegeben haben. Also hat keiner, weil, also der Vault 32 war ja schon länger, die waren ja schon länger tot, alle. Die sind ja nicht von den Raidern ermordet worden, sondern die waren ja schon, als die Raider da runterkamen, waren die alle schon tot. Hat das keiner gemerkt? Also eine Betty oder hier der Bud oder der Hank, ist das niemals, ist das, also vielleicht haben die auch nicht miteinander kommuniziert, aber das habe ich mich auch noch gefragt. Warum hat keiner gemerkt, dass da irgendwie die Kacke am Dampfen ist?
Ja. Gute Frage.
Also keine Ahnung. Also das waren so die Dinge. Das hat mich jetzt nicht groß gestört. Ich fand, weil es trotzdem irgendwie ansonsten recht schlüssig war. Aber das waren so drei Sachen, wo ich dachte so. So. Aber vielleicht habe ich auch, vielleicht muss man es auch noch mal gucken, jetzt rückblickend, und vielleicht werden dann ein paar Sachen auch klarer, weil man jetzt weiß, wo es hinausläuft.
Ja. Kannst du mir erklären, warum der, wie schafft er das, das Red Away, also der Ghoul, 200 Jahre alt zu werden? Oder wie überlebt der so lange?
Ich glaube, die Ghule werden tatsächlich einfach uralt. So, wenn die.
Man wird man automatisch zum Ghoul, wenn man der Radiation ausgesetzt ist, oder? Weil es gibt ja diese eine Szene mit diesem Arzt, nenne ich ihn jetzt mal, der den Bully, also der Typ, der den Maximus früher in der Akademie da gemobbt hat und dann sein Knappe wird, unwissend. Ja. Der kriegt ja dann so eine Injektion und dann wird der auch automatisch zum Ghoul, das lernen wir dann. Da kriegt er dann einen Pfeil durch den Hals und der, ja, das verheilt dann sofort wieder, dann weiß er, oh shit, ich werde jetzt auch zum Ghoul. Ja, liegt das an der Strahlung, oder wenn die halt irgendwie so ein, ja, irgendwie so eine medizinische Applikation zu sich nehmen? Das habe ich nicht so ganz verstanden.
Ja, also das könnte ich jetzt auch nicht hundertprozentig sagen. Also es gibt irgendwie ja diesen Dialog auch zwischen dem Ghoul und Lucy, wo er sagt, ne, dann trinkt sie ja auch da aus diesem radioaktiven Wasser, und dann sagt er irgendwann, irgendwann siehst du eh so aus wie ich. Und dann sagt sie, ich sehe vielleicht dann mal so aus, aber ich werde mich nie so verhalten. Also ich glaube schon, dass das irgendwie mit der Radioaktivität, wenn man lang genug ausgesetzt ist und nicht dran stirbt, dass man sich dann irgendwie entwickelt da, aber ich könnte dir nicht sagen, was jetzt mit diesem komischen Schlangendoktor, was der dem gegeben hat. Also ich wüsste nicht, dass das irgendwie speziell in Gang gesetzt werden muss durch irgendwelche Medikamente. Aber da bin ich leider auch nicht genug in der Lore drin.
Okay. Aber die allgemeine Auflösung, wie so die ganzen Handlungsstränge dann am Ende zusammengelaufen sind, hat dir das gefallen? Fandst du das gut?
Ja, also ich fand, das war ganz gut, ganz clever gemacht. Ich habe mich ein bisschen gestört in dem Moment. Die haben ja da, wo die sich bei diesem komischen, von Fred Armisen gespielten Violinenradio-DJ, den es auch bei Fallout 3 gibt, es auch so ein Violinenradio, wo die sich da treffen und er dann sagt, ja, die wollen einen Kopf, ich gebe denen einen Kopf. Und dann überrascht ist, dass er auffliegt.
Das war nicht so ein smarter Move von Maximus, the Brain.
Ja, also da dachte ich wirklich so, nee, komm, also.
Ja, diese forcierte Liebesgeschichte, das hat's halt, also das hätte sich auch entwickeln können, vielleicht in der Staffel 2 oder so. Wobei ich dann wiederum schmunzeln musste, weil es sehr charmant gelöst wurde. Sie küssen sich und dann quert die Kamera runter und dann siehst du diese zwei zermatschten Köpfe, die sich auch irgendwie knutschen. Das war dann wiederum auch wieder nett. Also so kann man das dann auch so ein bisschen entkräften oder zumindest mit Humor dann aufbrechen. Das fand ich dann wiederum ganz gut, weil sonst, ich hatte jetzt noch nicht irgendwie, weiß ich nicht, ich bin jetzt nicht so warm mit denen geworden, dass ich jetzt für die geroutet habe, so ey, boah, bitte, bitte verliebt euch ineinander oder was weiß ich was. Das wirkte schon ein bisschen forciert irgendwie. Also da fand ich die Dynamik von der Lucy mit dem Ghoul irgendwie noch ein bisschen stimmiger.
Ja, die waren interessanter miteinander einfach. Ich finde, die waren, also Maximus und Lucy, die waren halt, was ich ganz nett dran fand, war, dass das halt so, dass die beide so ein bisschen,
einem Vault dann da waren, diesem anderen.
Ja, also dass die halt so beide nicht so richtig, also sie ist ja so, geht ja recht locker da mit der Sexualität und ihrem Körper dann damit um. Und er ist halt so, hat so gar keine Ahnung. Ich fand ein bisschen komisch, dass er, also ich sag mal, selbst wenn dir nichts beigebracht wird, aber so, oh nein, dann mein Penis explodiert. das fand ich auch so, das war wieder, da dachte ich so, naja, das war
ein bisschen
ist nicht so mein Humor dann. Ja, vor allem macht es überhaupt keinen, also ich meine, sorry, aber also irgendeiner in der Brotherhood, egal was denen da eingetrichtert wird von der Obrigkeit, muss doch Plan haben. Aber ich finde es auch so, also ich fand, das war, es wirkte jetzt nicht so super aufgesetzt. Ich finde, die hatten ganz gute Chemie miteinander, aber es war jetzt auch nicht so, dass ich jetzt dahin gefiebert hat. Ich fand auch den Ghoul und Lucy, das war irgendwie eine nette Konstellation. Ich fand das auch schön, dass die jetzt quasi erstmal am Ende miteinander gekoppelt sind.
Mhm, so als, fand ich auch, ja. Wer würdest du sagen, war von den dreien deine Lieblingsfigur?
Boah, schwierig. Ich fand den Norm mochte ich total gerne. Ich fand den am Anfang komisch. Der ist jetzt keine der Hauptfiguren, aber wie gesagt, da ich diesen Mystery-Strang in den Vaults irgendwie mochte, fand ich den irgendwie gut. Ich finde, Lucy hat eine schöne Entwicklung gemacht. So, also die hat nicht ganz ihre Art abgelegt, aber ich finde, sie hatte irgendwie eine ganz schöne, hat halt ihre Stärken irgendwie ganz schön gezeigt. Das wirkt jetzt nicht so wie halt, ich meine, das Thema haben wir auch schon sehr oft gehabt, ne? Irgendwie diese super starke Frau. Es wird am Anfang ein bisschen etabliert, dass sie, was ja auch ein netter Rückgriff ist auf die Spiele, sie erklärt ja quasi ihre Specials, also ne, was ja in den Spielen, was man so zuordnen kann, besonders intelligent, Kampfkunst, was auch immer. Das präsentiert sie ja am Anfang und da hat sie schon ein bisschen Kampferfahrung, kriegt aber trotzdem auf die Fresse. Also das fand ich, ich glaube, ich würde sagen, Lucy, der Ghoul fand ich auch ganz, ganz spannend so als Figur. Da fand ich aber vor allem so den Rückblenden Strang am spannendsten von Coop. Ja. Die mochte ich gern, also die Rückblenden.
Das war für mich eigentlich spannend. Alles, wenn man so ein bisschen mehr Worldbuilding serviert bekommt, wenn man so ein bisschen mehr in die Vergangenheit eintaucht, das fand ich auch total spannend und interessant einfach. Ich habe mich auch die ganze Zeit gefragt, warum sind die da in den 50er Jahren, sage ich jetzt mal, kleben geblieben? Warum hat sich die Musik nicht weiterentwickelt? Warum hat sich die Technik nicht weiterentwickelt, obwohl wir schon im Jahr 2077 sind? Ja. So eine richtige Antwort bekommt man da ja auch nicht geliefert, wenn ich mich nicht irre. Aber es war dann auch irgendwie wurscht. Man hat das so akzeptiert. Ich finde es auch total schwer, irgendwie eine Lieblingsfigur zu nennen. Was aber eigentlich total für die Serie spricht, ist, dass alle drei Hauptfiguren spannend sind, sympathisch auf ihre Art und Weise. Alle machen eine gute Entwicklung durch. Das ist ja schon mal immerhin etwas, dass sie auch eine Charakterentwicklung durchmachen, die auch wirklich in sich stimmig ist und die dann nicht irgendwie jetzt so in der letzten Episode dann nochmal so rein durch so einen Rückblick so richtig billo da reingequetscht wird. Also die machen schon eine stringente Entwicklung durch, muss man schon sagen. Deswegen kann ich gar keine, das pendelt sich immer so zwischen Lucy und dem Ghoul so ein bisschen ein, wobei ich Maximus auch echt cool fand. Der ist mir dann, vor allem als sie in diesem Vault dann da, in diesem anderen Vault gefangen sind, mehr oder weniger, noch so ein bisschen mehr ans Herz gewachsen. Ich mochte das sehr gern, wo er dann irgendwie da Popcorn fressend da vor dem Fernseher sich die ganze Zeit diesen Wasserfall anguckt. Das fand ich schon sehr stark. Ich fand die Entwicklung von Lucy, die war halt sehr vorhersehbar. So klar, hat man tausendmal gesehen. Ich finde, was so die Hintergrundgeschichte oder die generell so den Charakter angeht, finde ich den Ghoul am spannendsten. Weil es ja auch immer noch sehr viele offene Fragen dann wahrscheinlich für Staffel 2 auch gibt, zum Beispiel, was ist mit der Tochter passiert? Also die hatten ja ein sehr inniges Verhältnis und ich fand, das war auch echt schön etabliert zwischen den beiden. Hat er seine Frau dann verlassen, als er das rausgefunden hat? Hat er seine, und keine Ahnung, das Sorgerecht dann für das Kind bekommen und hat dann gesagt, so hier, ich will mit euch allen nichts mehr zu tun haben, aber muss jetzt irgendwie anders mein Geld verdienen. Deswegen hat er dann da als abgehalfterter Hollywood- oder Ex-Hollywood-Star dann da Fotos gemacht und lebt davon. Man weiß es nicht. Das hätte ich, das fand ich ein bisschen... ja, also da kann man auf jeden Fall noch einiges rausholen in weiteren Staffeln, was seine Figur betrifft. Und dem wohnt ja auch eine gewisse Tragik inne, das kann man schon sagen.
Ja.
Und das bringt er auch selbst in seiner Ghoul-Form, was man übrigens sagen muss, auch ein grandioses Make-up ist. Ja. Also es ist ja, der saß ja, glaube ich, 5 Stunden jeden Tag dann in der Maske, um dann als Ghoul fertig zu sein. Fand ich auch sehr stark. Und ja, also alle Charakter, also kein Charakter, wo ich gesagt habe, oh nee, jetzt kommt der, aber nee, kein Bock. Gab's nicht. Also spricht sehr für die Serie. Lass uns mal kurz über die Effekte, wo ich gerade schon den Ghoul angesprochen habe, vielleicht so visuelle Effekte und Make-up mal kurz quatschen. Ja,
ich wollte nur ganz kurz noch hinzufügen, was du gerade gesagt hast, was für die Serie spricht. Also was auch sehr dafür spricht, und das hatte ich zum Beispiel nicht bei den Ringen der Macht, wo wir jetzt mal das Amazon-Geschwisterkind mal benennen. Ich bin ernsthaft interessiert, wie es weitergeht. Das habe ich selten. Also ich wirklich denke so, ich freue mich richtig drauf, zu entdecken, was passiert. Na, jetzt wird ja am Ende wird ja New Vegas angeteased. Wir haben noch keine Supermutanten gesehen. Da gibt es noch so einige Viechers. Eins wurde da so ein bisschen schon mal, da lag der Schädel im Sand. Das wurde auch so ein bisschen schon mal angedeutet. Also gibt es noch einige Kreaturen und ich freue mich da wirklich drauf, so die Reise zu sehen und auch, was du gerade gesagt hast, was ist mit Frau und Kind. Also wenn man Fallout 3 und 4 gespielt hat, gibt es so ein paar, also wenn die sich orientieren dran, ich habe so ein paar Vorahnungen, aber mal sehen, was da passieren könnte.
Okay.
Effekte wolltest du.
Ja, wir können auch gern, du hast gerade nochmal über die Kreaturen gesprochen. Ich meine, wir haben ja auch ein paar, die uns da über den Weg laufen. Diese Kakerlaken, die habe ich tatsächlich noch, wie heißen die nochmal in Fallout 4?
Red Roaches sind es, glaube ich.
Red Roaches, ja. Da kann ich mich noch dran erinnern. Ich fand diesen, ja, ich glaube, das war an diesen Axolotl angelehnt, diesen Lurch, diesen mexikanischen.
Ja, ja. Genau.
Also, das fand ich bockstark. Diese Szene da an diesem See, der war total geil designt, der sah richtig, richtig witzig aus, wie der dann auch dann quasi so den, das war ja auch wieder so eine Anspielung eigentlich an Videospieler an sich, als er dann getötet wurde, spuckt er den ganzen Loot aus.
Ja, und sein Magen.
Genau, so also alles, da kann, also so als Belohnung, jetzt kannst du die ganzen Items aufsammeln, wenn du den da platt gemacht hast. Das fand ich sehr Bär, so, ja, der war, also der
Yao
war.
Yaoguai heißen die, ich habe jetzt nur gerade umgeguckt, Yaoguai, Yogi Bär war nah dran.
Okay.
Yaoguai.
Ja, da sah man schon, dass er CGI im Spiel war. Also
ja,
hat mir dieser Axolotl deutlich besser gefallen. Den fand ich echt, sowas habe ich auch noch nicht gesehen in der Form. Das war sehr, sehr erfrischend. Ja, und die Ghule, hat man Walking Dead gesehen, da hat man irgendwie auch die Ghule mal gesehen. So.
Außer das sind halt. Aber das war übrigens diese Szene da, wo die da in dem Supermarkt sind, ne, mit den Ghulen, die da eingesperrt sind. Danach, wo der Ghul der Coop sich dann hinsetzt, ne, und dann so die alten Sachen anguckt, wo er selbst, das fand ich eine der stärksten Szenen. Also immer die, wo er dann so mit seiner Vergangenheit wieder konfrontiert wird, so. Das fand ich total toll. Also so dieses, auch die Ghule, die immer ihren Namen nochmal so sagen, so ein bisschen Menschlichkeit drin haben. Das fand ich, da waren echt so viele, so gerade die Mitte der Serie hatte, so 3, 4, 5 waren, fand ich so
die besten.
3, 4, 5 waren so die besten, würde ich sagen. Da ist so echt so der Peak.
Meistens ist es ja immer andersrum, dass der Start und das Ende so das Beste ist. Also hier wäre es dann ein bisschen andersrum.
Ja. Da waren die Sidequests, das waren ja echt so Sidequests dann, ne? Immer mal wieder.
Es ist ja
irgendwie am interessantesten.
In allen guten Open-World-Spielen sind die Sidequests eigentlich immer
das
Salz in der Suppe.
Na.
Ja, so, dann jetzt aber die Effekte. Also,
ja, sorry.
Nein, alles gut. Ich finde, ich kann eigentlich wenig Negatives sagen über die Effekte. Also, haben mir richtig durchgehend gut gefallen. Der ganze Look, die Kamera, die Totalen, wenn du halt das Wasteland siehst und so, Kino-Niveau, muss man sagen. Also was ich ja bei Rings of Power schon, um da mal was Positives zu sagen, sehr gemocht habe, dass die auch in CinemaScope gedreht haben. Das gibt so einer Serie direkt so einen filmischen Anstrich. Da musste ich ein bisschen neidisch, also war ich fast ein bisschen neidisch, weil ich mir das beispielsweise für The Last of Us auch gewünscht hätte. Das ist kein weltbewegender Punkt, aber es ist halt einfach so eine ästhetische Komponente. Ich mag einfach diesen Breitbild-Look. Und hätte ich mir bei The Last of Us, es wirkt dadurch einfach viel größer. Und ich finde, Fallout war auch, wenn man das jetzt mit The Last of Us vergleicht, weil das ja nahe liegt, weil es jetzt auch eine gute Videospieladaption war, sah finde ich, nochmal einen Ticken besser aus. Also ein bisschen wertiger. Ich finde, bei The Last of Us hat man schon stellenweise gesehen, okay, es ist eine Serienproduktion. Jetzt Fallout, finde ich, das hatte Kinoformat.
Es hatte, finde ich, vor allem viele Kinoreif ist ein doofes Wort immer. Kinoreif.
Gehen Sie in diesen Film, das ist Kino pur.
Kinoreif präsentierte Unterhaltung. da waren aber viele kinoreife Einstellungen.
Total, genau.
Einfach drin. So, ne? Also es war auch ganz wenig so dieses klassische hier, so Schuss, also gibt es natürlich auch Schuss, Gegenschuss, aber viele sehr kreative Szenen, gerade auch was den Ghoul betrifft, der war ja ganz oft so wie im Western auch so geframed, ne, dass der immer in so Türen dann steht.
Ja, es gibt diese eine Hommage an, wie heißt der hier mit John Wayne?
Welcher?
Also, ja, wo er auch in der letzten Einstellung durch die Tür geht. Und du siehst quasi nur quasi die.
Draußen ist es hell und.
Ja, genau. Du siehst alles andere, der Rest des Bildes ist komplett schwarz, pitch black und so. Ja, ja, ja. Und das war so eine kleine Hommage. Generell ist es ja auch so ein bisschen wie ein Western, auch Fallout. Ne? Allein durch den Ghoul, die Art und Weise, wie er inszeniert wird, der Lone Ranger.
Wobei, da muss ich sagen, gerade wenn man, ich hatte zwischendurch mal Untertitel an, ne? Und da steht im Englischen auch immer die Musik. Also welche Suspenseful Music, ne? Und beim Ghoul, ich habe vergessen, wie der Begriff, aber der hat total dieses so, wenn der auftritt, ne, dieses typische.
Ja. Und Ennio Morricone, so, Kojoten, ja, jaulen.
Und die kommt ständig, ne, und irgendwann dachte ich auch so, ja, komm.
Ja, aber nur am Anfang. Später ist die, kommt die nicht mehr.
Ja, das ist ganz komisch. Das haben die, später haben die es irgendwie in den Griff gekriegt. Ich weiß nicht, was mit diesen ersten beiden Folgen los war. Aber da war das dann besser. Aber ja, ich finde auch, also was so Musikeinsatz, nochmal ganz kurz zu dem, zu so Landschaftsaufnahmen, was ich schön gefunden hätte, wenn man nochmal ein bisschen mehr Gefühl für Weite bekommen hätte, also wo sich was befindet. Du hast ja in den Spielen, wenn du da läufst du ja teilweise so voll lange rum, bis du überhaupt mal auf irgendwas triffst. So, ne, irgendein Settlement oder irgendeine Stadt, was auch immer. Es war ein bisschen schwierig einzuschätzen, wo das alles ist, beziehungsweise wie weit so Sachen voneinander entfernt sind. Das Problem hat man öfter, finde ich, auch das hatte man bei The Last of Us übrigens, finde ich auch, dass nicht ganz klar ist, wie lange sind die da unterwegs. Da siehst du zwar 2, 3 Schnittbilder mit Schnee und dann wieder keinen Schnee, irgendwie sowas. Ne?
Man kann es einfach durch einen Establishing-Shot und einer einfachen Texteinblendung hast du das Problem behoben. Es hilft total weiter. Du hast es in vielen Serien, wo du einfach, das haben wir schon häufiger mal kritisiert, dass du dich nicht so richtig verorten kannst. Also ich fand es jetzt in Fallout nicht so schlimm, weil ich dachte, das spielt alles an der Westküste da irgendwo um L.A. rum. Da sind die Distanzen
auch groß.
Genau, die ist auch groß. Also, aber was ich ein bisschen komisch fand, also wie lang allein die Lucy ohne Wasser und Essen da auskommt, das fand ich das ist schon krass.
So ein Fläschchen dabei, ne? Nur so ein kleines.
Ja.
Das leer getrunken wird direkt von dem einen da.
Ja, genau.
Ja. Das war aber nicht der Hühnerficker, ne? Der war auch so strange, aber ja.
Der Hühnerficker. Ja, aber ein letztes Wort noch zum Look. Und das, du hast ja wahrscheinlich, das wurde ja mit digitalen Kameras, nehme ich jetzt mal an, gedreht. Da gehe ich mal stark von aus. Ja, aber die haben halt nachträglich noch so einen Filmkorn drauf gemacht, um wahrscheinlich auch diesen Look der 50er Jahre zu emulieren. Das fand ich auch sehr, sehr netten Kniff. Also,
ja.
Und apropos netter Kniff, die Musik ist, also ich höre jetzt, seitdem ich die Serie geguckt habe, wirklich ununterbrochen nur noch die Musik da aus der Ära. Ich mag die, ich habe immer so flammt die dann so kurz auf, wenn man immer mal wieder Bioshock oder so gespielt hat beispielsweise, weil das ist ja so dieselbe Musikrichtung, kann man ja schon fast sagen.
Ja, ja, ja.
Das ist ja so, ich glaube von den 30ern bis 60er Jahre ist alles dabei, so um mal so prominente Namen zu nennen. Wir haben ein paar Lieder von Johnny Cash dabei, The Ink Spots, die zum Beispiel I Don't Wanna Set the World on Fire und so da singen. Ich glaube, das war so Ende der 30er Jahre, so in den Dreh.
Ja.
Und du hast, was sie auch im Trailer benutzt haben von Nat King Cole, I Don't Wanna See Tomorrow, das ist ja ein absolutes Brett. Und das, also ich habe mir nochmal den Trailer angeguckt, nachdem ich die Serie dann zu Ende geguckt habe, da habe ich schon echt nochmal Gänsehaut bekommen. Das ist schon. Das haben sie schon, also der Musikeinsatz ist stellenweise schon echt genial. Vor allen Dingen, wo es mir super gut gefallen hat, ist immer die Credits. Ich meine, Credits sind meistens immer so ein Wegwerfprodukt, ob es jetzt im Film oder in der Serie sind. Und hier hast du immer diese ganz tolle, lange Kamerafahrt und hast nochmal so ein, so ein Song aus den 50ern und dann guckst du dir die ganze Szenerie an und dann kannst du, dann ergibt sich dann am Ende das Big Picture quasi. Das fand ich einen super netten Kniff.
Ja, ich muss so ein bisschen an Mandalorian denken bei den Endcredit-Dingern. Wobei die hier natürlich viel mehr erzählen. Das sind ja teilweise so Vorgriffe auf das, was kommt.
Stimmt, ja, Mandalorian ist ja eher, da hast du eher so
das ist ein Rückblick, ein schön gemachter.
Ja, Rückblick so. Und so wie heißt es nochmal? So Artworks, ne? Also genau. Siehst du da, genau. Und ja, die Musik von Ramin Djawadi, wie hat die dir gefallen?
Ich fand die sehr Falloutig. Also gut. Das war so, wie gesagt, das Thema war ja öfter da verwurstet. Ansonsten fand ich die sehr, die hat gerade am Ende nochmal richtig so, die hat gut Stimmung gemacht.
Ja, ich glaube, also dieses Thema der Brotherhood, glaube ich, exemplarisch.
Kann sein, das ist, ich weiß gar nicht, Fallout Main Theme, ich weiß nicht genau. Den fand ich gut. Die hat da, also gerade so am Schluss, so diese Szenen, wo die dann da auf diesem, in diesem Haus da, wo man da quasi auf das zerstörte, ich weiß nicht, auf das zerstörte Los Angeles gucken konnte.
Observatorium meinst du?
Im Observatorium, genau. Ja, natürlich, genau, im Observatorium. Da war der Musikeinsatz auch nochmal richtig stark. Also
ich muss das stellenweise schon stark an Westworld denken, weil er ja auch den Score zu Westworld gemacht hat. Sie sind schon ein bisschen ähnlich. Also ja. Ich meine, das sind auch beides so Themen, Westworld und jetzt Fallout, so auch von Jonathan Nolan und so mitproduziert.
Beides Dystopie, beides technikkritisch quasi.
Können sie ganz gut. Ja. Offensichtlich. Ich habe Westworld tatsächlich zu Ende geguckt. Wann hast du aufgehört?
Ich habe die zweite noch geguckt und dann.
Ja, die zweite war mit die schwächste leider. In der dritten haben sie nochmal so einen Soft-Reboot gemacht. Dann kam dann Aaron Paul auch dazu aus Breaking Bad. Und die vierte Staffel hört auch so ein bisschen offen auf. Es gibt jetzt so eine Petition, dass sie das wohl irgendwie doch vielleicht zu Ende bringen. Fände ich ganz cool. Okay. Also schlecht, also die erste Staffel war ja grandios, aber dann hat es schon echt abgebaut. Hoffentlich ist das bei Fallout nicht so.
Also die Welt bietet ja noch diverse Möglichkeiten, das ist ja das Schöne. Es kann ja echt überall hingehen, es kann ja super schräg werden. Also ich meine, das hatten wir auch mit dem Vault 4, über den haben wir ja noch gar nicht so richtig gesprochen. Das ist ja echt so ein ganz stranger Einschub eigentlich. Wenn man das so rückblickend in der Serie, das ist ja eigentlich fast wie ein Filler, weil der
wollte ich gerade sagen, so, das hatte schon Filler-Potenzial.
Ne, der bringt die ja nirgendwo so richtig hin, die Figuren. Außer so halt Charakterentwicklung, ne? Aber der war schon sehr strange. Aber das war auch ganz schön, dass die halt da nochmal gezeigt haben, weil das ist ja so ein Moment des Augenöffnens für Lucy, wo dann erklärt wird, ja, die Vaults sind eigentlich so Experimente. Es ist halt einfach nochmal ganz nett, so eine Schrägheit da reinzubringen von den Walls. Also gerade der Overseer mit diesem einen Auge da, der mit seinem schlüpfrigen, unpassenden Humor und so, das war schon.
Ja, wobei die CGI nicht so gut war von dem Auge, da finde ich.
Nee, fand ich auch. Man hatte immer das Gefühl, als wären die echten Augen noch sichtbar, so gefühlt.
Ja, das war
ein bisschen merkwürdig.
Aber ja, ich glaube, wir haben das ganz gut umrundet jetzt, die Serie. Ja. Würdest du sagen, es ist eine gelungene Videospieladaption?
Total, total. Also ich finde, man hat, wie du das ja eben schon mal gesagt hast, wenn man das gespielt hat und sich mit Spielen auskennt, dann gibt es da so ein paar Schmankerl für Gamer, dass man merkt, oh, das ist eine Anspielung. Hier merkt man so den Spielecharakter, aber es ist nicht so stark, dass man das Gefühl hat, oh, ich gucke jetzt die ganze Zeit, also hier wurde krampfhaft versucht, ein Videospiel zu verfilmen. Ich finde, das steht wirklich super auf eigenen Beinen. Macht Spaß, ist super kurzweilig. Und ich würde sogar sagen, aber das ist natürlich jetzt geschmäckerisch auch, welche Vorlage einem besser gefällt. Mir hat es besser gefallen als Last of Us. Mhm. Insgesamt. Auch so was den Wiederschauwert angeht, würde ich sagen. Weil jetzt natürlich dieses Rätsel um den Vault ist vielleicht ganz interessant, einfach noch mal zu gucken, was sind da so die Zeichen, was sind Hinweise. Vielleicht sieht man das alles jetzt noch mal so ein bisschen anders. Also ja, mir hat es sehr, sehr gut gefallen. Schleppender Start. Also die ersten beiden Folgen waren so, mal gucken. Aber dann hat es mich doch sehr, sehr erfreut.
Dann haben sie die Kuh vom Eis gekriegt. Die Kuh mit den zwei Köpfen.
Die Doppel, genau.
Ja, ich finde, der Vergleich mit The Last of Us, der muss man sich natürlich stellen. Wir haben jetzt quasi mal die Plätze getauscht. Ich habe die Videospiel-Adaption zu The Last of Us, vergötter ich, und du magst Fallout sehr gern. Du hast The Last of Us nicht gespielt, ich habe Fallout nicht wirklich gespielt. Es ist total schwer zu sagen, welche jetzt besser war. Also zum
super,
einen
ist auch super unterschiedlich.
Genau,
ne?
Zum einen würde ich einfach mal, freue ich mich allein schon total über die Tatsache, dass wir jetzt das Hollywood oder dass die großen Streaming-Anbieter Videospiele ernst nehmen und die gut adaptieren. Also wir haben ja, wenn wir jetzt ganz weit in die Vergangenheit zurückgehen, mit Uwe Boll, was er da alles verwurstet hat, dann, ich habe Halo weder gespielt noch gesehen. Ich kenne nur die ganzen Memes, wie scheiße gesehen, die Serie sein soll. The Last of Us,
Super Mario Brothers.
Super, ja, auch, ne? Also ich meine, war ja mega erfolgreich und war jetzt auch jetzt kein Rohrkrepierer oder so. Mhm. Aber The Last of Us hat mir, glaube ich, nochmal auf emotionaler Ebene besser gefallen. Das wäre mein größter Kritikpunkt an Fallout, dass mir halt so eine gewisse Tiefe in den Figuren fehlt. Ich weiß aber nicht, ob sie das mit reinbringen sollten, weil dann halt auch viel von dieser Lockerheit, von diesem schwarzen Humor flöten geht. Und diese Balance weiter so zu halten, jetzt wie in der ersten Staffel, das ist, glaube ich, jetzt das Kunststück für die zweite Staffel zu sein. Ich möchte, dass sie das beibehalten. Ja. Denn mir hat Fallout mehr Spaß gemacht als The Last of Us.
Ja, das ist trifft also, vielleicht ganz gut.
Hat mich deutlich besser unterhalten. Also die Serie hat mich wirklich gut unterhalten. Und
Einfacher, weil du natürlich bei Fallout, weil es halt diese Schrägheit hat und diese Kreaturenwelt, du viel mehr einfach schrägen Kram reinschmeißen kannst. Ne? Das ist ja, weil Last of Us deutlich geerdeter ist mit allem.
Ja.
Und da hatten die natürlich, da ist wieder dieses Problem in Anführungszeichen, dass die sich halt an die, nicht nur die Welt genommen haben, sondern wirklich die Story der Spiele nacherzählt haben. Und da war natürlich jeder, würde ich sagen, jeder Ausflug in irgendwas Neues eine Gefahr. So, ne, dass das in die Hose geht oder dass man Leute verärgert. Ja, aber ich glaube auch, dass also ich könnte mir vorstellen und ich hoffe und ich glaube, dass der in Staffel 2 der Ghoul den emotionalen Kern darstellen
wird. Das glaube ich
auch.
Mit der Tochter und so. Deswegen haben sie wahrscheinlich die Karte noch nicht gespielt.
Es gibt auch noch jede Menge Rückblendenmaterial, was noch offen ist. Ne, da ist ja noch der Konflikt mit seiner Frau, steht ja quasi noch auf, hat man jetzt ja nichts gesehen, kann man sich natürlich erschließen. Da bin ich mal sehr gespannt drauf. Ich glaube, Walton Goggins macht das auch trotz fehlender Nase, dann kann das sehr emotional werden.
Ja, aber es ist echt cool, in was für Zeiten wir jetzt gerade so sind, was jetzt Videospieladaptionen angeht. Ich gucke da in eine rosige Zukunft, aber auch mit einer gehörigen Portion Skepsis, wenn ich jetzt beispielsweise an Bioshock denke, was ja von Netflix umgesetzt wird und ich glaube, Stand jetzt ein Film draus gemacht wird, wo ich einfach am liebsten nur im Strahl kotzen möchte, weil auch Bioshock sollte man eine Serie draus machen. Das ist viel zu komplex, das ganze Thema in einen Film zu quetschen. Es gab ja damals hat sich ja hartnäckig das Gerücht gehalten, dass Gore Verbinski den Film umsetzt, was auch irgendwie ein guter Griff gewesen wäre. Wenn ich mir jetzt vorstelle, also Guillermo del Toro Bioshock machen würde, ich glaube, da würde ich ausrasten. Also das würde ja wie Arsch auf Eimer passen. Deswegen bin ich da, blicke ich da total gespannt drauf. Francis Lawrence wird das umsetzen, der hier I'm Legend unter anderem gemacht hat. Ja. Bin gespannt. Dann auch von Netflix Horizon Zero Dawn. Da hätten wir schon wieder die nächste Postapokalypse. Die Spiele haben mir auch beide sehr gut gefallen. Auch kann man, also Fallout hat mir auch gezeigt, dass die Welt von Zero Dawn, die ist ja auch total groß. Ne? Das ist ja auch, auch so ein bisschen ähnlich, nur dass es jetzt da kein Fallout gibt. Da hat sich die Natur dann die Welt zurückgeholt und die Welt wird besiedelt von so einer Mischung aus Robotern und Dinosauriern. Was erstmal total abstrus klingt und die Menschheit ist wieder so ein bisschen in die Steinzeit zurückversetzt. Aber trotzdem mit Sci-Fi-Elementen und du hast natürlich auch ganz große Welten da. Und Fallout hat mir gezeigt, dass das geht, also dass das möglich ist. Auch mit Horizon Zero Dawn war das auf dem Papier auch wirklich viel nach viel, viel Geld klingt. Ne? Ja. Und ich habe jetzt gelesen, dass Sadie Sink hier aus Stranger Things, die Rothaarige, dass die...
Die spielt die Hauptfigur.
Favoritin auf die Aloy ist.
Ja.
Ist natürlich auch ein gutes Stuntcasting, die ist natürlich auch sehr bekannt jetzt mittlerweile schon. Wäre ich gespannt. Und God of War wird ja auch von Prime umgesetzt. Da kannst du natürlich auch was sehr Feines draus machen. Was das Coole ist halt an den Videospieladaptionen, dass es halt wieder frisch wirkt, wenn man es richtig umsetzt. Wenn man sich den ganzen Franchise-Kram aus dem Kino anguckt.
Aber ich glaube immer noch, dass das irgendwie der beste Weg ist, eine Welt zu nehmen, die etabliert ist durch ein Spiel und dann irgendwie eine eigene Story irgendwie in dieser Welt zu machen. Aber das ist natürlich schwierig bei den Spielen, wo quasi die Hauptfigur eigentlich ich sag mal so, der Dreh- und Angelpunkt ist.
Mhm, ja.
So, das macht es dann natürlich, wenn die Welt an sich drumherum nicht interessant genug ist oder nicht genug hergibt. Auf jeden Fall spannend.
Ja, deswegen, aber The Last of Us mit anderen Protagonisten oder so, hätte wahrscheinlich nicht so funktioniert. Bei Fallout bist du natürlich nicht so darauf angewiesen, ne? Weil du halt so ein No-Name spielst. Ne? So ein,
ja eben, der Vault-Dweller, der hat keinen Namen, du baust dir den zusammen aus albernen Frisuren und Kleidung und dann ist er halt irgendein Typ, ne? Und interessant sind halt die ganzen Freaks, auf die man trifft. So.
Ja.
Und die Fraktionen. Deswegen, ich bin auch mal gespannt, ob da ein paar neue Fraktionen noch hinzukommen, wie da jetzt New Vegas irgendwie eingebaut wird und ja, also ich bin positiv gestimmt.
Auf die zweite Staffel.
Ja, und ich habe jetzt tatsächlich auch, schließe ich mich den 7000% an, ich gucke jetzt gerade hier nach rechts, sehe die Verpackung hier stehen und es kitzelt mich ein bisschen in den Fingern, irgendwie eines von den Dingern nochmal zu installieren und mal wieder anzuzocken. Und das ist doch auch was Schönes.
Das ist auch was Schönes. Ja, wir haben ja, bevor wir jetzt hier zu unseren Shots, wir vergeben jetzt normalerweise immer Shots, diesmal vergeben wir ein paar Nuka-Colas, würde ich sagen, ausnahmsweise mal.
Ein paar Bottle Caps.
Genau, eine Umfrage auf Instagram gemacht, wie denn unseren Abonnenten, unseren Followern die Serie gefällt. Mhm. Und ja, 64% haben für It's a Blast gestimmt, 29% Okidoki. Und 7% Atommüll, also scheint auch bei denen ganz gut anzukommen.
Ja.
Wie viel Nuka-Colas vergibst du denn?
Boah. Das ist jetzt echt gerade total schwer. Also es ist keine 10 für mich. Eine 10 würde ich anderen Serien, da gibt es andere Serien, die einfach drüber stehen, deutlich. Ich bin mir auch nicht ganz sicher, ob es Ich schwanke stark zwischen einer 8 und einer 9 gerade. Vielleicht aufgrund der ersten beiden mieseren Folgen vielleicht eine 8. Eine 8. Machen wir mal eine 8.
Okay.
Von
mir gibt es auch sehr starke 8 Nuka-Colas für diese Serie. Hat mächtig Spaß gemacht. War eine super Umsetzung und ja, ich hoffe, da kommt jetzt ganz bald die zweite Staffel.
Ja, und dann hoffe ich, dass die bald auch mal ein Fallout 5 nachlegen werden. Wird ja mal Zeit. Und bis es soweit ist, bleibt uns gar nicht mehr viel zu sagen, außer ihr werdet noch
von uns hören.